Guten Abend, wir fahren weiter in Johannes 14. Wir sind gekommen bis zu Vers 12 und jetzt Vers 13. Wir haben bereits gesehen, dass diese Abschnitte, die wir jetzt betrachten, im Vergleich zur Stiftshütte dem Heiligtum entsprechen, dem Heiligtum, wo der siebenarmige goldene Leuchter war, der Licht und Klarheit, man könnte sagen, Wahrheit symbolisierte, und dann der Schaubrottisch, der die Nahrung der Priester war und das Wort Gottes symbolisiert, die Nahrung der Erlösten, und dann der Räucheraltar, das Symbol für Gebet, und zwar Gebet, das Gott wohlgefällig ist. Wir kommen zu Vers 13. Johannes 14, Vers 13. Und um was irgend ihr bitten werdet, in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Wenn ihr mich um etwas bitten werdet in meinem Namen, werde ich es tun. Nun spricht der Herr Jesus über das Gebet, die Bedeutung des Gebets in seiner Abwesenheit. Er nimmt ja hier Abschied und zeigt, welche Hilfsmittel er uns zur Verfügung stellt für die Zeit seiner Abwesenheit, bis er dann wiederkommt, wie er verheißen hat in Kapitel 14, Vers 3. Wenn ich eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Und eine dieser Hilfen ist das Gebet. Aber es ist ein besonderes Gebet. Er sagt hier, beten in meinem Namen. Und wir werden in den weiteren Kapiteln noch sehen, dass der Herr Jesus seinen Jüngern klar macht, bis jetzt habt ihr noch nicht in meinem Namen gebetet. Und was bedeutet das? Im Namen Jesu zu beten, was mit besonderen Verheißungen verbunden ist. Hier sagt er, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Er, der Sohn Gottes, ist also der, der die Erfüllung der Gebete ausführt. Er hat die Macht, die Gebete zu erfüllen. Aber er sagt hier, beten in meinem Namen. Und das bedeutet nicht, dass wir, sobald wir an ein Gebet am Schluss anhängen, im Namen Jesu, mit einer höheren Erhörungsquote rechnen können, um das so modern wirtschaftlich auszudrücken. Nein, beten im Namen Jesu ist die Art und Weise des Betens. Nicht wahr? Wenn jemand etwas ausführen muss in einer Firma, im Auftrag seines Chefs, dann tut er das in seinem Namen. Im Namen des Chefs etwas tun heißt, genau das tun, was der Chef gefordert hat. Und wenn der Herr Jesus sagt, beten in meinem Namen, will er sagen, wenn ihr betet in völliger Übereinstimmung mit meiner Person und meinem Willen, in Übereinstimmung mit meiner Gerechtigkeit, dann ist hier die Erhörung verheißen. Und dann kommt eine besondere Überraschung dazu. In Vers 14 sagt er, wenn ihr mich um etwas bitten werdet in meinem Namen, werde ich es tun. Jetzt weiß ich, nicht in allen Bibelübersetzungen steht mich. Aber es ist Folgendes zu sagen. Wir haben ja über 5600 griechische Handschriften vom Neuen Testament. Und 90, um nicht zu sagen 95% davon, zeigt eine unglaubliche Übereinstimmung untereinander. Das ist der sogenannte Mehrheitstext oder Majority Text. Und der Mehrheitstext von Johannes 14, 14 hat mich drin. Und sogar der Minderheitstext von Nestle Aland, an dieser Stelle stimmt er mit dem Mehrheitstext überein. hat das auch. Die Ausnahme ist der Textus Receptus. Das ist etwas speziell, weil der Textus Receptus bezeichnet die Bibelhandschriften des Neuen Testaments, die in der Zeit der Reformation zur Verfügung standen. Und die Reformatoren haben bei ihrer Bibelübersetzung jeweils den Textus Receptus verwendet. Und dieser Textus Receptus, das sind eigentlich Handschriften, die zur Gruppe des Mehrheitstextes gehören. Aber in der Reformation hatte man eben nicht diese 5670 plus Handschriften wie heute, sondern relativ wenige Mehrheitstexthandschriften. Und diese wenigen haben eben auch gewisse Unterschiede zur Masse der Handschriften. Und das ist jetzt so ein Beispiel, wo der Textus Receptus, der eigentlich eine Spezialform ist des Mehrheitstextes, von dem Mehrheitstext abweicht. Aber man kann also mit der Masse der Handschriften, kann man den Textus Receptus eben noch ein bisschen nachkorrigieren. Und das müsste man hier machen. Also das würde es sich lohnen, wenn man das anders hat in seiner Bibelübersetzung, dass man hinzufügt, wenn ihr mich um etwas bitten werdet in meinem Namen, werde ich es tun. Das ist also so eindeutig und klar von den Handschriften überliefert. Und um was geht es hier? Es geht um Gebet zum Herrn Jesus. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil man kann nur zu dem Herrn Jesus beten, wenn man überzeugt ist, dass er Gott ist. Wir dürfen zu niemand anderem beten als nur zu Gott. Und auch niemand anders anbeten als nur Gott. Das sagt schon das Gesetz Mose. Du sollst den Herrn anbeten und ihm allein dienen. Und jetzt sagt der Herr Jesus, wenn ihr mich um etwas bitten werdet. Und man muss sich im Klaren sein, ihr Lehrer, zum Beispiel wie die Zeugen Jehovas, die die Gottheit des Herrn Jesus leugnen, die beten nicht zum Herrn Jesus. Ein Zeugen Jehovas würde nie den Herrn Jesus, seinen Namen anrufen. Dabei ist das ganz entscheidend. Römer 10 sagt, wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Also es ist ganz wesentlich, dass man den Sohn Gottes im Gebet bei der Bekehrung anruft. Und da ist die Verheißung, dass man errettet wird. Und darum ist das Gebet zum Sohn etwas ganz Wichtiges und grundlegend Wichtiges. Eine weitere Stelle, 1. Korinther 1, Vers 2, da schreibt Paulus den Brief an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Und dann erklärt er, dass dieser Brief aber nicht nur für Korinth gedacht ist, sondern für alle Gemeinden auf der ganzen Erde. Und das sagt er so. Samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Ihres und unseres Herrn. Also hier werden die Gemeinden weltweit, nebst der Gemeinde in Korinth, werden charakterisiert dadurch, dass sie an jedem Ort, wo sie zusammenkommen, den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Das ist das Kennzeichen einer wahren Gemeinde, dass der Sohn Gottes angebetet wird. Der Vater auch. Natürlich. Das ist eigentlich völlig klar. Und da hätten wir genügend Stellen, nicht nur im Unser Vater, Matthäus 6, Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, sondern zum Beispiel Epheser 1, Vers 3, wo der Apostel Paulus sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat und so weiter. Oder 2. Korinther 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, genau gleich. Oder Petrus in 1. Petrus 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ja, aber eben wir finden das Gebet zum Vater und das Gebet zum Sohn. Und auch die Anbetung des Sohnes. Wenn wir denken an Offenbarung 5, wo Johannes entrückt worden war in den Himmel und er sieht den Thron Gottes im himmlischen Allerheiligsten und in der Mitte des Thrones sieht er den Herrn Jesus, das Lamm Gottes. Und er sieht die 24 Ältesten im Himmel, die um den Thron her auf Thronen sitzen. Und von ihnen sagt er in Offenbarung 5, Vers 8, und als es, das Lamm Gottes, das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und dann liest man von Hunderten von Millionen Engeln um den Thron her im himmlischen Allerheiligsten, Vers 12, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Die ganze Engelwelt, gemäß dem Aufruf in Hebräer 1, Vers 6, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten, beten sie auch das Lamm Gottes an. Es ist so, obwohl der Heilige Geist genauso allwissend, allmächtig, allgegenwärtig ist, wie der Vater und der Sohn, finden wir im Alten und im Neuen Testament kein Beispiel von Gebet zum Heiligen Geist und Anbetung des Heiligen Geistes. Und man fragt sich, warum? Er ist Gott genauso wie der Sohn und der Vater. Nun, wie lernt man beten? Am besten anhand der Bibel. Und die Bibel gibt uns nicht ein einziges Beispiel vom Gebet zum Heiligen Geist. Das muss ja etwas bedeuten. Aber in Epheser 6 und in Judasbrief, Vers 20, wird gesagt, dass wir beten in der Kraft des Geistes. Das heißt, der Heilige Geist gibt den Gläubigen die Kraft, um gottgemäß beten zu können. Ich gebe die Stelle noch genau an, Epheser 6, Vers 18, zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen, in dem Geist. Und der Ausdruck in dem Geist im Griechischen drückt aus in der Kraft des Geistes. Das heißt, der Heilige Geist gibt die Kraft, um zu beten. Und desgleichen in Judas, das ist eben nur ein Kapitel, darum sagt man kein Kapitel, sondern gleich den Vers. Und zwar Judas, Vers 20, ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Im Heiligen Geist heißt in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist gibt den Gläubigen die Kraft, gottgemäß zum Vater und zum Sohn zu beten. Und der Heilige Geist, obwohl er Gott ist, allmächtig, allgegenwärtig und allwissend, nimmt hier eine dienende Aufgabe ein. Und darum sagt der Herr Jesus, ich nehme vorweg, in Johannes 16, Vers 14 von dem Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist möchte den Sohn, durch den sich eben der dreieine Gott offenbart, ihn verherrlichen. Und der Sohn führt uns zum Vater. Aber das alles geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt merkt man auch den großen Unterschied vom Gebet der Erlösten in der Gemeinde, das der Herr Jesus jetzt hier eben einführt. Das Beten im Namen Jesu, das ist ganz anders als das, was die Jünger bisher gekannt haben. Sie haben den Herrn gebeten in Lukas 11, dass er ihnen erklären soll, wie man betet. Und dann hat er ihnen in Lukas 11 eine kürzere Form des Unser Vaters gelehrt. Und auch in der Bergpredigt hat der Herr Jesus in Kapitel 6 erklärt, wie man gottgemäß beten soll. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name und so weiter. Und das war ganz wichtig für die Jünger, die damals den Heiligen Geist noch nicht hatten. Und im Judentum ist das so, wenn man zum Beispiel an die Klagemauer geht. Die Klagemauer wird ja verstanden als eine Synagoge unter freiem Himmel. Und wie wird dort gebetet? Ja, alle haben Gebetsbücher, sogenannte Sitturim, so heißen die Gebetsbücher. Und die beten wunderbare Gebete. Immer so wippend, weil man keine Opfer mehr hat im Tempel. Und manche Opfer waren vorgeschrieben, sie als Webopfer so vor dem Herrn von allen Seiten zu zeigen. Und jetzt sagt man, ja, wir haben keine Opfer mehr seit dem Jahr 70, aber unsere Gebete sollen anstelle der Opfer sein. Darum bringen sie die Gebete so. Aber sie lesen ab, Baruch atah Adonai Eloheinu und so weiter. Schöne Gebete, gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt und so weiter. Ja, wieso brauchen die immer diese Bücher? Weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Und es ist unglaublich, wie man eben an diese Liturgie gebunden ist, auch im Synagogengottesdienst. Und man weiß genau, in welchem Moment kommt welches Gebet. Ja? Und das wird Sabbat für Sabbat so wiederholt und im Situr ist das alles vorgezeichnet so. Und jetzt kommt das Gebet und jetzt kommt dieses Gebet. Und jetzt zeigt der Herr Jesus, das ist alles nicht nötig. Ihr werdet beten in meinem Namen. Und das wird eben das Gebet sein in der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt gehen wir weiter, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Jetzt macht der Herr Jesus klar, das Thema Liebe ist so wichtig. Und wir haben schon in Kapitel 13 gesehen, anhand der Liebe von einer ganz neuen Qualität, nämlich die Gläubigen sollen sich lieben, so wie der Herr Jesus sie geliebt hat. Nicht nur liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern so wie der Herr Jesus. Diese Liebe ist die Basis dafür, dass die Welt erkennen kann, dass wir Jünger Jesu sind. Und das können wir alles nicht aus uns heraus. Auch dazu brauchen wir eben diese Kraft des Heiligen Geistes. Aber das ist eben dieser Sachwalter, der kommen wird, der Geist der Wahrheit. Und der Jesus macht klar, diese Liebe ist so wichtig. Aber ich liebe dich, das kann noch schnell mal einer sagen. Ja? Und hier sagt der Herr Jesus, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Das heißt, die wahre Liebe zeigt sich dadurch, dass wir bereit sind, dem Wort Gottes zu gehorchen. Und wenn der Herr Jesus sagt, meine Gebote, so meint er die Gebote des Messias. Im Judentum wurde schon von alters her gelehrt, man kann es zum Beispiel nachlesen in dem Midrash, ein Midrash ist ein Kommentar, Midrash Kohelet aus dem Mittelalter. Das ist ein Kommentar zum Buch Kohelet, das ist Prediger. Und dort steht, man kann die Torah, also die Gesetze vom Sinai, die Gott Israel gegeben hat, ab 2. Mose 19, man kann die Torah, die wir in der heutigen Zeit lernen, nicht vergleichen mit der Torah des Messias. Das heißt, man hatte die Erwartung, wenn der Messias einmal kommt, wird er uns eine neue Torah bringen, mit Geboten, die höher sind als unsere Gebote. Und genau das hat der Herr Jesus getan. Er kam und sagte den Jüngern, man wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Das ist eine ganz andere Torah. Viel höher, nicht? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, 3. Mose 19. Sondern liebe einander, wie ich, der Messias, euch geliebt habe. Und so sind die Gebote im Neuen Testament dann auch besonders in den Briefen zu verstehen. Und das sind unzählige Gebote. Man muss nur einmal alle Briefe durchlesen und alle Befehlsformen anstreichen. Aber dann hat man etwas zu tun. Und dann weiß man, wie praktisch das Neue Testament ist. Und ich habe zum Beispiel im 1. Timotheusbrief, 6 Kapitel, alle Befehlsformen angestrichen. Über 30 Gebote. 2. Timotheusbrief, 4 Kapitel nur. Gleiche Größenordnung. 30 Gebote. Und Titusbrief, auch ein ganz kurzer Brief, nur 3 Kapitel, 30 Gebote. Jetzt haben wir in diesen kurzen Briefen schon über 90 Gebote. Und jetzt muss man mal durchgehen durch die langen Briefe. 1. Korintherbrief. Beginnen wir mit Römerbrief, ja? Römerbrief. 1. Korinther, 2. Korinther. Und durch die Kapitel hindurch, ganz konkrete Befehle. Das sind die Gebote des Messias an seine Jünger. Und interessant ist Folgendes. Im Galaterbrief wird Gläubigen aus den Heidenvölkern, eben den Galatern, erklärt, ihr steht nicht unter der Torah vom Sinai. Nur Israel wurde unter diese Torah gestellt. Und diese Nichtjuden wollten sich freiwillig unter die Torah vom Sinai stellen. Und der Apostel Paulus macht klar im Galaterbrief, das geht gar nicht. Das ist für Israel, nicht für euch. Aber er sagt Folgendes, Galater 6, Vers 2, in dem Brief, der warnt vor Gesetzlichkeit, einer trage des anderen Lasten und so erfüllt das Gesetz des Christus. Wenn man das übersetzt auf Hebräisch, das Gesetz des Christus, dann gibt das Torato Shel Mashiach. Das ist genau der Ausdruck aus diesem Midrash über das Buch Prediger. Wir können die Torah, die wir heute lernen, nicht vergleichen mit der Torah des Messias. Und da steht Torato Shel Mashiach. Und der Apostel Paulus benutzt genau diesen Begriff, um zu zeigen, diese neue Torah des Messias. Und diese Gebote sind auf einer viel höheren Ebene. Da heißt es nicht nur wie in den 10 Geboten, du sollst nicht Ehe brechen. Es gibt Ehen, da ist die Ehe zwar nicht gebrochen durch Ehebruch, aber gerade warm sieht es in der Beziehung auch nicht aus. Und wir können sagen, ja, wir haben uns daran gehalten, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, aber der Herr Jesus sagt in gewissermaßen durch den Apostel Paulus in Epheser 5, ihr Männer liebet eure Frauen, gleich wie der Christus die Gemeinde geliebt und sich selber für sie hingegeben hat. Das ist eine ganz andere Dimension. Ja, das Gesetz vom Sinai sagte, du sollst nicht stehlen. Aber das Gesetz des Christus in Epheser 4 sagt, Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern wirke vielmehr das Gute mit seinen Händen, damit er dem Bedürftigen mitzuteilen habe. Also nicht nur nicht stehlen, sondern arbeiten, um dort, wo es gezielt eben richtig ist, zu geben. Ja, damit ist ja nicht gemeint, wenn einer auf dem Bahnhof Zürich Geld braucht für Drogen, dass man dann dem Bedürftigen eben Geld für Drogen gibt. Man kauft ihm viel besser ein Sandwich. Meine Frau hat vor einiger Zeit eine ähnliche Situation erlebt. Einer wollte Geld, um etwas zu essen, und sie hat ihm gesagt, gut, ich kaufe etwas. Und dann wollte sie ihm etwas Gutes kaufen, und er sagte dann, nein, das möchte ich nicht, ich möchte lieber einen Nussgipfel. Also, einen Nussgipfel braucht man jetzt nicht unbedingt, wenn man Hunger hat, ja? Da ist ein gutes Sandwich besser. Ich meine nicht Fastfood, sondern ein gutes Sandwich. Ja, und eben, es gibt Möglichkeiten, um dieses Gebot in der richtigen Art auszuführen, aber es ist alles auf viel höherer Ebene. Und der Jesus sagt, wenn wir uns so genau ans Wort Gottes halten, an diese einzelnen Befehle, das ist gemeint mit Gebote, dann beweist man, dass man ihn liebt. Und wenn Leute sagen, ja, nein, das ist gesetzlich, wenn man da irgendetwas, was im Neuen Testament steht, einhält, ach, das ist doch übertrieben, das ist gesetzlich. Das ist ja der Ausdruck der Liebe. Wer über diese Gebote einfach so hinweggeht, ja, der beweist keine Liebe. Keine Liebe zum Herrn. Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Es ist im Griechischen betont und darum hat die Elberfelder hier meine kursiv. So haltet meine Gebote. Das sind die Gebote des Gesetzes des Messias. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Sachwalter hier ist das gleiche Wort wie für Sachwalter in 1. Johannes 2, Vers 1 und 2, wo der Herr Jesus genannt wird. Wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Es ist das Wort für einen Advokaten. Und jetzt sagt der Herr Jesus, ich werde euch einen anderen Advokaten senden. Ja, er würde ja in den Himmel gehen, um bei uns Advokat zu sein im Himmel. Für uns Advokat zu sein im Himmel. Wenn Satan immer noch Zugang hat zum Allerheiligsten im Himmel und die Gläubigen anklagt nach Offenbarung 12, dann wird er, der Sachwalter im Himmel, diese Anklagen abschlagen. Und jetzt sagt der Herr Jesus, und ich gebe euch einen Advokaten, der bei euch ist auf der Erde. Das ist wunderbar. Was ist ein Advokat? Nicht wahr? Für manche hat das Wort Advokat nicht gerade den besten Klang. Bei mir kann ich das irgendwie nachvollziehen. Ich bin so aufgewachsen. Meine Mutter hat mir schon, als ich klein war, erklärt, ein Advokat, das ist einer, der lügt. Ja? Aber es gibt super Advokaten, die können die schlimmsten Leute dazu bringen, dass sie freigesprochen werden. Ja, aber es gibt auch gute Advokaten. Glücklicherweise. Und die wirklich eine Gabe vom Herrn haben. Ein Bekannter aus meinem Bekanntenkreis hat vor einiger Zeit als Gideons angegangen wurden, weil sie in Dübendorf auf öffentlichem Grund Bibeln verteilt haben. Da kam eine Klage gegen sie. Und dieser Bekannte hat dann die Gideons dort vertreten und am Schluss, wie ich gehört habe, ein brillantes Plädoyer gehalten. Und das führt zum Freispruch. Ja, also es gibt auch gute Advokaten. Und darum hat sich dann der Klang für mich dann schon auch geändert. Es gibt eben beides. Und hier geht es darum, Der Herr Jesus ist unser Advokat, der Heilige Geist ist unser Advokat. Und was macht ein Advokat? Ein Advokat setzt sich für seinen Mandanten ein, und zwar so engagiert, als wäre er der Mandant. Also er versetzt sich genau in die Person. Wie empfindet er das? Was sind all diese Anklagen gegen ihn? Und weil er aber das Gesetz kennt, im Gegensatz zum Mandanten, weiß er genau, aha, da gibt es übrigens diesen Paragraph und da den. Und das hilft ihm genau, da aus dieser Situation herauszukommen. Er hat also das volle Wissen, das es braucht, um ihn zu verteidigen. Und so ist es, der Herr Jesus im Himmel setzt sich völlig für uns ein, wie wenn er uns selbst wäre. Und der Heilige Geist tut das hier auf der Erde. Das ist gewaltig. Und das ist der Geist der Wahrheit. Ja, das ist das Gegenteil von dem Geist der Lüge. Da haben wir jetzt eben den Advokaten, der nicht lügt, sondern mit anhand der Wahrheit eben sich voll für uns einsetzen kann. Und der Herr Jesus sagt einen anderen Sachwalter, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Das ist eine wunderbare Verheißung. Und wir müssen uns überlegen, im Alten Testament, und das war ja den Jüngern geläufig, da war es normal, dass der Heilige Geist zeitweise über Propheten kam und wieder wegging. Zum Beispiel gut zu illustrieren im Buch Hesekiel, da kommt der Geist in ihn, Hesekiel 2, aber später heißt es wieder, der Geist kam über ihn. Warum? In der Zwischenzeit war der Geist wieder weggegangen. Und wir kennen dieses Gebet von David im Psalm 51 wegen schwerer Sünde. Da sagt er, nimm deinen Geist der Heiligkeit nicht von mir. Er war sich im Klaren, jetzt müsste der Heilige Geist von ihm weichen. Und der Herr Jesus sagt den Erlösten für die heutige Zeit, er wird bei euch sein in Ewigkeit. Geht nicht mehr weg. Und er sagt weiter von diesem Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Also, das ist eine Realität. Der Heilige Geist für die Gläubigen, aber die Welt, die kann damit überhaupt nichts anfangen. Ja? Und darum kann zum Beispiel ein ungläubiger Psychologe oder auch ein ungläubiger Psychiater kann einen Gläubigen nicht verstehen, wenn er Konflikte hat zwischen Fleisch und Geist. Fleisch, die sündige Natur in uns, und der Heilige Geist in uns, der uns zum Guten zieht, kann er nicht verstehen. Die Welt kennt diesen Geist der Wahrheit nicht. Man kann das vielleicht so illustrieren. Ein Hund hat ja manche Übereinstimmung mit uns, wo er mit uns mitfühlen kann. Ja, das ist ja so eine besondere Situation, man ist eingeladen und es werden Steaks verteilt auf den Tellern für alle, ein gutes Stück Rindfleisch und diese Leute haben einen Hund. Der ist da hinten, ganz ruhig und dann kommt er zwischendurch, die Nase auf den Tisch und ja, Gastgeber sagen dann, weg, das geht gar nicht. Aber der kann so nachvollziehen, was Leute, die Steak lieben, was die empfinden. Weil er liebt das genauso. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und da kann ein Hund völlig mitfühlen. Aber es gibt auch andere Themen, wo ein Hund irgendwie überhaupt nicht mitkommt. Wenn jetzt da auf Besuch sind und nach dem Essen, der Gastgeber führt uns ins Wohnzimmer und dann zeigt er ein wunderbares Ölgemälde. Ein grandioses Bild, sagen wir von Rembrandt. Ja, seine Großmutter mit der Bibel im hellen Licht, Hintergrund dunkel. Und es drückt aus, wie das Wort Gottes eben die Quelle des Lichts im Leben ist. Und diese alte Frau hat ihr ganzes Leben, hat ihr Leben auf dieses Wort Gottes gestützt. Und der Hund ist daneben. Der kann damit nichts anfangen. Es ist ihm völlig fremd. Ja gut, ich meine, er könnte mit dem Bild schon was anfangen, aber das würde er nicht empfehlen. Er könnte zum Beispiel ablecken. Ja, auf dem Bild, auf der Leinwand. Ja, also er hätte einen ganz anderen Zugang dazu. Aber was wir uns da für Gedanken machen über den Künstler und wie er das ausgeführt hat und eben was da die Bibel noch bedeutet, das geht an dem Hund völlig vorbei. Und so ähnlich ist es, die Welt kann in manchen Dingen mit uns voll mitfühlen, aber es gibt Dinge, das ist absolut kein Thema. Und so sagt der Herr Jesus, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Heilige Geist wird kommen, immer bei den Gläubigen bleiben, aber nicht nur bei, sondern in ihnen wohnen. Und er wird nie mehr weggehen. Das sind die Aussichten, die Herr Jesus hier zeigt mit dem anderen Sachwalter. An dieser Stelle machen wir jetzt 10 Minuten Pause.